Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Ukraine-Gespräche in Berlin haben laut Bundeskanzler Merz deutliche Fortschritte gebracht. Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sprach er von der vielleicht größten diplomatischen Dynamik seit Kriegsbeginn. So seien die USA bereit, Sicherheitsgarantien für einen Waffenstillstand zu geben. Am Vormittag hatten Vertreter der Ukraine und der USA ihre Verhandlungen von gestern fortgesetzt. Zur Stunde treffen sich mehrere Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und NATO, um weiter zu beraten.
Friedrich Merz steht an diesem Abend im Mittelpunkt. Das Bundeskanzleramt war 2 Tage lang Schauplatz intensiver Verhandlungen zwischen Ukrainern und der amerikanischen Delegation, geführt vom Trump-Vertrauten Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner. Zur Stunde sitzen sie mit mehreren europäischen Regierungschefs bei einem gemeinsamen Abendessen zusammen. US-Präsident Trump will anrufen. Fast 8 Stunden am Sonntag und heute haben beide Seiten miteinander gesprochen. Bei bis zu 90% der Themen wäre man sich einig, heißt es aus US-Kreisen. Der Kanzler erleichtert.
Wir haben jetzt die Chance auf einen echten Friedensprozess für die Ukraine. Diese Pflanze ist noch klein, aber die Chance ist real.
Merz betont, ohne Trumps Engagement wäre es nicht gelungen, gemeinsame Vorschläge zu machen.
Es liegt jetzt nur noch an Russland, ob es gelingt, bis Weihnachten einen Waffenstillstand zu erzielen.
Zu den Vorschlägen gehören umfangreiche rechtliche und materielle Sicherheitsgarantien, die die USA und die Europäer gemeinsam stellen wollen. Nur wie die konkret aussehen sollen, bleibt noch offen. Uneinigkeit herrscht bei der Frage, welche Gebiete die Ukraine bereit ist, abzutreten. Aber Selenskyj ist froh, direkt mit den Amerikanern gesprochen zu haben. Es ist wichtig, dass ich die ukrainische Position persönlich vermitteln konnte. Aber alle sind bereit, produktiv zu arbeiten, um Lösungen zu finden, die die Ukraine respektieren und ein wirkliches Ende des Krieges näher bringen werden. Unklar ist an diesem Abend, wann die amerikanische Delegation die Vorschläge mit der russischen Seite erörtern will.
Herr Markus Preis in Berlin, wie fällt denn die Bilanz bisher nach diesem diplomatischen Marathon aus?
Ich glaube, die wird gerade noch ein bisschen gezogen. Der Bundeskanzler, der ukrainische Präsident und eben diverse Regierungs- und Staatschefs aus der EU sitzen jetzt hier im Kanzleramt noch zusammen. Und eben werden auch mit Donald Trump heute Abend noch mal sprechen. Dann wird man wahrscheinlich genauer wissen, was aus den Ergebnissen am Ende wird. Insgesamt ist aber der Ton verhalten positiv, würde ich mal sagen. Zum einen, warum ist das so? Weil man sehr, sehr lange gesprochen hat. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj hat gesagt, 8 Stunden von Angesicht zu Angesicht. Das gab es in den ganzen Jahren so noch nicht. Also man ist sich da näher gekommen, man hat stärker verstanden, wo sind die roten Linien und wo ist auch Kompromissbereitschaft. Der andere wichtige Punkt, bei dem es Fortschritte gibt, ist offenbar das Thema Sicherheitsgarantien. Da ist nichts offiziell nach außen gedrungen. Aber wie können die aussehen? Der ukrainische Präsident hat ein Interview dem ZDF gegeben und da sind interessante Punkte drin gewesen. Er hat gesagt, man habe noch nie nach ausländischen Soldaten gefragt. Was die Ukraine aber brauche, ist nach einem Waffenstillstand deutlich bessere Luftverteidigung, damit das Land nicht wieder angegriffen werden kann. Und er fordert nach einem Waffenstillstand auch die Lieferung von Waffen wie Tomahawk und Taurus, um sicherzustellen, wenn es nach dem Waffenstillstand doch noch mal zu kriegerischen Handlungen käme, dann würde es auch eben für Russland gefährlicher. Die Frage ist, wie das in Moskau ankommt.
Markus Preis, vielen Dank nach Berlin. Und wir gehen weiter nach Moskau zu Ina Ruck. Gibt es dort schon eine Reaktion auf die Beratungen in Berlin?
Nein, gibt es noch nicht. Wir wissen auch nicht, ob die Russen wissen, was dort besprochen wurde. Wir wissen auch nicht, ob vielleicht die Amerikaner die Position der Russen mit vertreten haben am Tisch. Das hat hier zumindest der Außenminister heute im Laufe des Tages mal angedeutet. Da hat er gesagt, die Amerikaner hätten verstanden, was Russland wolle und brauche. Lavrov hat das also angedeutet. Ansonsten will man sich hier aber wirklich erst äußern, heißt es, wenn die Amerikaner uns informiert haben. Also soll heißen, man traut auch nur denen. da wirklich zu, was zu erfahren. Man ist natürlich hier sicherlich sehr gespannt darauf, was da wirklich besprochen wurde. Es gibt für die Russen einige Punkte, die bislang als nicht verhandelbar galten. Es hieß immer, eine Waffenruhe alleine, darauf würde man sich nie einlassen. Die gebe ja den Ukrainern nur die Möglichkeit, Luft zu holen und Kraft zu schöpfen. Man arbeitet nur an einer endgültigen Lösung. Das ist nicht das, was heute in Berlin offenbar besprochen wurde. Und auch die Frage der besetzten Gebiete für die Russen enorm wichtig. Keinen Meter zurück, heißt es hier immer wieder. Im Gegenteil, sie wollen ja sogar mehr als das, was sie bislang besetzen. Also das sind Punkte, da bin ich gespannt, wie die aus dem Feld geräumt werden sollen. Man wird jetzt darauf warten müssen, was Kushner und Witkow, die ja demnächst wohl nach Moskau kommen müssen, dann im Gepäck haben. Und dann kann man erst eine russische Reaktion sehen, denke ich.
Vielen Dank, Ina Ruck in Moskau. Australien trauert um die Opfer des Terroranschlags. Zwei Angreifer hatten gestern am Bondi Beach in Sydney ein jüdisches Fest überfallen und 15 Menschen erschossen, mehr als 40 wurden verletzt. Bei den Tätern handelt es sich um einen 50-jährigen Mann und seinen 24 Jahre alten Sohn. Der Vater war von der Polizei getötet worden, der Sohn wurde schwer verletzt.
Trauer und Erschütterung am Bondi Beach. Der Stadtstrand von Sydney steht sonst für unbeschwerte Lebensfreude. Doch heute kommen die Menschen zum Gedenken an die Toten des Terroranschlags. Auch Premierminister Albanese legt Blumen nieder. Er sieht sich nun Vorwürfen ausgesetzt, nicht genug gegen Antisemitismus in Australien unternommen zu haben. Ich habe schon früher gesagt, dass es am Ende Tote geben wird. Die Situation ist eskaliert, von aggressiven Protesten über Vandalismus bis hin zu Brandsätzen. Bei den Attentätern handelt es sich nach Erkenntnissen der Ermittler um einen Vater und seinen Sohn. Der Vater war vor 27 Jahren mit einem Studentenvisum nach Australien eingereist. Der Sohn soll laut Sicherheitskreisen Kontakte zu islamistischen Extremisten gehabt haben. Auch die Polizeipräsenz und das Sicherheitskonzept rund um das jüdische Fest stehen in der Kritik. Der Vater hatte einen gültigen Waffenschein. Der Regierungschef will die Laufzeit von Waffenlizenzen nun befristen. Strengere Waffengesetze beinhalten auch eine Begrenzung der Anzahl von Waffen, die genutzt werden können, oder der Berechtigungen für einzelne Personen. Viele Verletzte werden nach dem Anschlag im Krankenhaus behandelt. Auch der Augenzeuge, der nun als Held gefeiert wird. Er stammt ursprünglich aus Syrien und hatte einen der Angreifer überwältigt und damit eine noch höhere Zahl an Toten verhindert.
Zu teuer und zu eigenmächtig. Das Krisenmanagement des damaligen Gesundheitsministers Spahn in der Corona-Pandemie stößt auf viel Kritik. Konkret geht es um sein Vorgehen bei der Beschaffung von Schutzmasken. Vor einer Untersuchungskommission des Bundestages musste Spahn heute Rede und Antwort stehen. Er verteidigte erneut seine umstrittenen Entscheidungen.
Sie hat ihn mit ihrem Bericht zur Maskenbeschaffung schwer belastet. Heute sitzen sie Schulter an Schulter, der frühere Gesundheitsminister Spahn und die Sonderermittlerin Suthoff. Im Fokus der Anhörung der teure Ankauf der Masken während der Corona-Pandemie. In ihrem Bericht macht Suthoff Spahn für viele fragwürdige Vorgänge direkt verantwortlich.
Wir haben gerade kurz drüber gesprochen, wir haben uns seit über 4 Jahren nicht gesehen. Ich hätte mir natürlich sehr gewünscht, auch angesichts der Bewertungen, die es in dem Bericht gibt, dass es auch die Gelegenheit zur persönlichen Stellungnahme gegeben hätte.
Das Bundesgesundheitsministerium hatte unter Spahns Leitung rund 5,7 Milliarden Masken gekauft, obwohl der Bedarf viel geringer war. Die Überbeschaffung verursachte Kosten von rund 7 Milliarden Euro. Ein Großteil der Masken wurde später vernichtet wegen Qualitätsmängeln oder fehlenden Bedarfs. Bis heute fallen hohe Kosten an, sagt Sonderermittlerin Suthoff.
Wir haben nach wie vor lagernde persönliche Schutzausstattung. Auch der Bundesrechnungshof geht darauf ein, die Kosten verursacht. Es läuft sogar noch Material zu derzeit. Das sollte zügig beendet werden.
Spahn verteidigt heute noch einmal die Entscheidungen von damals, weist jegliche Vorwürfe zurück.
Wir mussten schnell handeln und entscheiden, unter größter Unsicherheit und maximalem Druck. Denn auch Nichthandeln hat Folgen und hätte Folgen gehabt.
Die Aufarbeitung der Maskenbeschaffung dauert weiter an. Viele Fragen sind noch offen. Bis Mitte 2027 will die Kommission ihren Abschlussbericht zur Corona-Pandemie vorlegen.
Ob Vernachlässigung, psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt. Die Zahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht, zum dritten Mal in Folge. Waren es 2019 noch 55.500 Fälle, stieg die Zahl laut Statistischem Bundesamt binnen 5 Jahren auf 72.800. Das ist ein Anstieg um 31%. In Chile hat der rechte Politiker Kast die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Er kam auf rund 58% der Stimmen. Kast hatte im Wahlkampf angekündigt, er werde hart gegen kriminelle Banden und irreguläre Migration vorgehen. Die linksgerichtete Kandidatin Jara gestand ihre Niederlage bereits ein. Sie war für ein breites Mitte-Links-Bündnis angetreten.
Ungeduldig warten die Kast-Anhänger schon am frühen Abend auf ihren Wahlsieger. Kommunisten raus, rufen manche. Die ein oder andere Fahne mit dem Bild des Militärdiktators Pinochet weht. Wahlsieger Kast gilt als politisch rechts. Im Wahlkampf hat er eine harte Hand versprochen. Wir müssen konsequent sein. Gegen die Kriminalität, die Mafia, die Straflosigkeit und die fehlende Kontrolle. Im Wahlkampf spricht der deutschstämmige Kast von einer Invasion. Unkontrollierter Migration verknüpft diese mit Kriminalität. Wer nicht freiwillig gehe, werde abgeschoben. Migration, besonders aus Venezuela, hat tatsächlich in den vergangenen Jahren zugenommen. Und es gibt mehr Fälle von Kriminalität. Beides aber niedrig im Vergleich mit den Nachbarländern. Dennoch, viele Menschen in Chile haben Angst und die sei zusätzlich geschürt worden, sagen Analysten. Es geht ja auch um ein weltweites Phänomen. Es geht um eine Politik, die ihre Legitimität nicht auf der Grundlage von Ideen und Programmen sucht, sondern die Wahlen gewinnen will, indem sie Hass schürt. Die für das Linksbündnis angetretene Kandidatin Jara wollte neben mehr Sicherheit auch auf mehr soziale Gerechtigkeit setzen, unterliegt aber deutlich. Lange galt Kast den Chilenen als zu radikal. Bei seinem dritten Anlauf aber haben sich die Wähler für einen deutlichen Schritt nach rechts entschieden.
Hollywood-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michelle sind tot. Die Polizei geht davon aus, dass sie ermordet wurden. Ihre Leichen wurden in ihrem Haus in Los Angeles entdeckt. Als dringend tatverdächtig gilt ihr gemeinsamer Sohn Nick. Rob Reiner war einer der weltweit bekanntesten Regisseure. Berühmt wurde er mit Filmen wie Stand by Me und Harry and Sally.
Rob Reiner und seine Frau Michelle bei einem Auftritt in New York vor 10 Monaten. In der Nacht wurde das Paar tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Die Polizei hat den 32-jährigen Sohn, hier rechts im Bild, wegen Mordverdachts in Gewahrsam genommen. Rob Reiner wurde die Karriere vor und hinter der Kamera bereits in die Wiege gelegt. Sein Vater, Comedy-Legende Carl Reiner, gewann 11 Emmys. In den 70er Jahren wurde Rob Reiner als Schauspieler und Serienheld berühmt. Später schuf er als Regisseur internationale Kinokassenschlager wie die Kultromanze Harry und Sally. Das Justizdrama Eine Frage der Ehre oder die Satire Die Jungs von Spinal Tap über eine fiktive Rockband. Zuletzt arbeitete Rob Reiner auch im Alter von 78 Jahren noch an einer Fortsetzung des Films. Hier sein letzter Fernsehauftritt zusammen mit den Schauspielern in der Jimmy Kimmel Show vor 3 Monaten. Neben seinem Legendenstatus in Hollywood machte sich Rob Reiner auch als Aktivist für Minderheiten und Benachteiligte einen Namen und als energischer Streiter für die Demokratische Partei. Ex-Präsident Obama würdigte ihn heute als prägenden Filmemacher, aber auch als Menschen, der immer das Gute gesehen und sich für die Gemeinschaft eingesetzt habe. Rob Reiner wurde 78, seine Frau Michelle 68 Jahre alt. Die Ermittlungen zu dem Mordfall laufen.
Am Ende war es nur Silber bei der Handball-WM. Aber schon kurz nach der Finalniederlage gegen Norwegen gestern konnten sich die deutschen Spielerinnen wieder freuen über ein insgesamt überragendes Turnier. Heute wurde das DAB-Team im Dortmunder Rathaus empfangen. Dort haben sich die Spielerinnen dann ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Dortmund ist Sitz des Deutschen Handballbundes und war einer der Spielorte der WM. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 16. Dezember.
Hoher Luftdruck und sehr milde Luft aus Süden bestimmen unser Wetter. Im Westen und Nordwesten machen sich allerdings Tiefausläufer bemerkbar. Und dort gibt's heute Nacht auch mal dichtere Wolken, sonst ist es nur locker bewölkt oder klar. In der Südhälfte regionale Nebelfelder, die sich morgen zäh halten können. Im Westen und Nordwesten neben Sonne auch dichtere Wolken mit ein wenig Regen. Im übrigen Land ist es nur locker bewölkt oder sonnig. Im Ruhrgebiet heute Nacht bis 8 Grad, in der Südosthälfte dagegen frostig kalt. Im Dauernebel an der Donau morgen um 0, an den Alpen und am Nordrand einiger Mittelgebirge bei Föhn über 10 Grad. Mittwoch im Nordwesten und Südosten viele Wolken und etwas Regen, sonst neben Wolken oder Nebel zum Teil Sonnenschein und trocken. An dem ruhigen, recht milden und teilweise sonnigen Wetter ändert sich in den nächsten Tagen wenig.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Julia Niharika-Senn, ob die Gespräche in Berlin einen Wendepunkt für die Ukraine darstellen können. Außerdem stressiger Job in besinnlicher Zeit. Unterwegs mit dem Nürnberger Christkind. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.